Okay, Vater, wir beten, dass du uns jetzt segnest. Herr, du hast ein intensives Wort in diese Woche auf mein Herz gelegt. Und ich bete, dass du unser Herzen fähig und weit machst, Vater, die Tragweite dieses Wortes zu ergreifen. Vater, dass unsere Herzen gut und aufmerksam sind im Zuhören. Ich bete, dass du uns wirklich mit dem Geist zuhören lässt, Vater. Heiliger Geist, dass du es bist, der direkt und unmittelbar in unser Herzen hineinspricht. Vater, wir wollen Gemeinde nicht spielen. Wir wollen Gottesdienst nicht spielen. Wir wollen nicht in einem Leben leben, Vater, wo Gottesdienst und Gemeinde ein Spiel ist. Etwas, das wir nett am Sonntag dazu addieren, wo der Glaube ein einfach nettes Beiwerk ist, etwas Beruhigendes. Vater, wir wollen immer wieder neu verstehen, dass wir Personen sind, die für die Ewigkeit berufen sind. Wir wollen ein Gespür dafür kriegen, Vater, dass diese kurze Spanne, in der wir auf dieser Erde leben, dass diese Spanne eine Ewigkeit gegenübersteht, in der wir berufen sind, als Könige und Priester mit dir auf deinem Thron zu sitzen. Vater, du siehst, wie oft wir an dieser Berufung vorbeileben, wie wenig wir davon im Herzen haben, wie sehr wir mit diesem Leben verstrickt und verknüpft sind. Vater, ich bete, dass du uns herausreißt aus dieser Perspektive und hineinführst in eine ewige Perspektive. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte ein Thema berühren, das mich persönlich sehr, sehr intensiv selber berührt und herausfordert. Ich habe in meiner Predigt letzten Sonntag erwähnt, dass ich selber im Moment in einer herausfordernden Krise stehe. Und ein paar haben dann gesagt, ich hätte eine E-Mail verschickt. Irgendwie unser Verteiler hat die Woche gesponnen. Da kann das sein, dass das, ein paar haben es nämlich gekriegt und wahrscheinlich die meisten nicht. Ich möchte euch einfach nur so viel sagen. Wir haben keine Ehekrise. Ich habe keine schwere terminale Krankheit in mir. Aber wir sind in einer spannenden, sehr, sehr intensiven Herausforderung. Und ich kann nur so viel sagen, es ist gut, da drin zu sein. Wir spüren hundertprozentig, es ist von Gott so gemacht. Um diese Sache herum liegt auch die zweite Herausforderung jetzt auch mit unseren Räumen, was sehr, sehr spannend ist, auch sehr herausfordernd ist. Und auch das spüre ich, hat Gott drumherum ordiniert und hineingelegt. Du kommst manchmal an Momente, wo du denkst, Gott, ich pack das nicht, das kann ich nicht tragen, es ist zu viel, es geht über mein Vermögen, über meine Substanz, und Gott sagt, doch, du kannst es. Sonst hätte ich da dich nicht reingeführt. Im Moment lerne ich eins, dass Gott dich in eine Krise hineinführt, und oft ist in einer Krise unsere erste Reaktion die, wie komme ich hier raus? Wir sind sofort auf die Lösung fixiert oder fixiert, wie wir hier am schnellsten, am einfachsten wieder rauskommen. Und das Interessante ist, dass das überhaupt nicht Gottes Intention und Idee ist, sondern Gott sagt, deine Aufmerksamkeit sollte auf eine einzige Sache fixiert sein, mich, deinen himmlischen Vater, zu fragen, warum habe ich dich in diese Krise geführt? Krisen sind oft etwas, das Gott zulässt, um deine Aufmerksamkeit zu kriegen und im Zweiten, um dich stärker zu machen. Die negative Reaktion auf eine Krise ist, wenn du versuchst, so schnell wie möglich aus dieser Krise wieder herauszukommen. Und du überhaupt nicht fragst, was wollte Gott damit? Und es ist interessant, das habe ich auch in meinem Leben gelernt, Gott erlaubt das auch. Wenn dein Geschrei laut genug ist, dann lässt er dich aus der Krise raus. Und das Schlimme ist, du hast in der Krise nichts gelernt. Du hast nur gelernt, dass wenn man schreit, hilft Gott. Aber dein Wesen, dein Charakter hat sich null nach vorne entwickelt. Das ist ein kleines Giveaway, hat mit der Predigt noch gar nicht viel zu tun, aber das möchte ich euch einfach sagen, das ist das, was ich im Moment lerne, auch mit Silvia zusammen, wo wir sagen, wir beginnen, Krisen zu umarmen. wir beginnen langsam zu danken dafür. Wir beginnen langsam zu sagen, ja Herr, lass uns dort nicht raus, bis wir zum letzten Jota gelernt haben, was du uns sagen möchtest. Weil wir wollen stark dort rauskommen. Wir wollen etwas gelernt haben. Und das ist das, was Gott für uns alle, für jeden von uns bereit hat. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du in eine Krise, egal was es ist, hineinkommst, denke so. Und dann wirst du sehen, wie der Herr sich verherrlicht. Er wird dich nicht nur befreien daraus, sondern er wird dich stärker als je zuvor machen daraus. Und das ist Gottes Intention eigentlich. Du bist berufen, König und Priester zu sein. Unser Leben ist berufen, für andere Menschen ein Beispiel zu sein. Wir sollen anderen Menschen nicht vom Hörensagen erklären, was Glauben ist. Ihnen ein theoretisches Konzept vom Glauben vermitteln. Schau mal, ich habe da eine tolle philosophische Idee, aber du musst selber mal ausprobieren, ob die für dich funktioniert. Das interessiert die Menschen nicht. Sondern Menschen sehnen sich nach einer Erfahrung. Sie fragen dich, hat das bei dir funktioniert? Was tut dein Gott für dich? Sondern auf diese Fragen müssen wir Antworten haben. Und Gott möchte uns Antworten geben. Ich möchte heute eine kurze Serie anfangen. Vielleicht wird sie kurz, vielleicht wird sie lang. Und das Thema ist der Kampf des Verstandes gegen das Gottvertrauen. Verstand versus Gottvertrauen. Stefan, was muss ich drücken? Freeze oder Pick? Wir gehen ins Alte Testament und lesen dort Sprüche 3, Vers 5 bis 8. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Was heißt von ganzem Herzen? Von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen wird exakt übersetzt von ganzem Herzen. Nicht mit halbem Herzen, nicht mit einem Viertelherzen, nicht mit einem Dreiviertelherzen, auch nicht mit einem 90-prozentigen Herzen. Verlass dich auf dem Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke in einigen Wegen, in allen Wegen, an ihn. So wird er dich recht führen. Und halte dich nicht selbst für weise. Dieser Vers, wenn du ihn mal wirklich auf dich wirken lässt, hat eine derartige Sprengkraft. Und er hat mich in den letzten 2 Wochen massiv angesprungen. Wo ich mich fragen musste, inwieweit ist dieser Vers in meinem Leben Realität? Oder ist es nicht einer dieser vielen Verse, die ich lese, Halleluja sage und das finde ich aber toll, Mensch, das ist auch etwas, was man sich gelb anstreichen könnte. Das ist auch mal etwas, was man einem anderen sagen könnte, ne, wenn er so in Glaubensnöten ist. Aber Gott sagt es primär zu uns. Verlasse du dich von ganzem Herzen auf mich und nicht auf deinen Verstand. Sondern gedenke an mich in allen deinen Wegen, so werde ich dich recht führen und halte dich nicht selbst für weise. Freunde, das ist in seiner Konsequenz derartig provozierend. Und entlang dieses Verses werde ich mit uns auf eine Reise in unser Herz hineingehen, die viele von euch erschrecken wird. Die viele von euch erschrecken wird, weil ihr Dinge sehen werdet in eurem Herzen, die ihr so nicht wahrhaben wollt. Die ihr vielleicht sogar erschrocken von euch weist. Verlass dich auf dem Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Die Frage, die wir uns dabei hauptsächlich stellen wollen, ist die, wo beginnt der vertrauende Glauben an Gott und wo hat unser menschlicher Verstand demzufolge zu enden, aufzuhören? Nochmal, wo beginnt dein vertrauender Glaube an Gott? Und wo hat dein Verstand, dein in Ausführungszeichen gesunder Menschenverstand, aufzuhören, dir zu sagen, wo es weitergeht? Freunde, das ist exakt die Grauzone, die definiert, wie wir wirklich in der Realität des Glaubens leben. Wo beginnt dein Glauben? Oder wo beginnt dein Verstand? Wo sagst du, Verstand, du bleibst draußen, hier kommt nur noch der Glauben rein? Oder wo sagst du zum Glauben, Glauben, jetzt sind Lösungen gefragt, ich habe keine Zeit für dich, wart mal bitte so lange draußen, bis wir diese Krise entschärft haben. Und wenn alles wieder gut ist, dann darfst du reinkommen und mir deine rührseligen Geschichten erzählen. Ihr erinnert euch an meine letzte Predigt vom letzten Sonntag. So, in der Krise. Gott kommt zu dir und sagt etwas. Und was machen wir? Wir sagen, Gott, jetzt sind Lösungen gefordert und kein frommes Gerede. Das ist das, wie wir manchmal reagieren. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Dieser gerade gelesene Vers wird in unserer christlichen Realität oft wie folgt ausgelebt. Verlass dich auf deinen Verstand von ganzem Herzen und wenn er und deine Ressourcen, die nicht mehr weiterhelfen können, auf den Herrn. Lies es mal durch in Ruhe. Das ist die Realität. Ich entdecke sie in mir. Also ich sage euch das jetzt als einer, der hier voll, ha Leute, ich stehe da weit drüber. In den letzten 2 Wochen hat mich Gott schockiert mit dieser Erkenntnis, wo ich selber dachte, ah, ich habe doch schon ein gutes, gläubiges Herzen. Verlass dich auf deinen Verstand von ganzem Herzen und wenn er und deine Ressourcen, die nicht mehr weiterhelfen, auf den Herrn. Das ist das, wie wir Sprüche 3, 5 bis 8 meistens leben. Und die meisten leben darin, ohne es wirklich zu merken. Es ist nicht, dass wir mit voller Absicht so leben, sondern da ist ein unbewusster Prozess, den ich gleich noch intensiver beschreiben möchte, in die Gänge gekommen, der uns dort zu Hause sein lässt. Ich möchte heute Abend ein bisschen das Problem skizzieren, dann möchte ich skizzieren, wo kommt diese Geisteshaltung eigentlich her? Und am nächsten Sonntag wollen wir in ganz praktische Lösungsansätze hineingehen. Wie es aussieht, wenn ich mich von ganzem Herzen auf den Herrn verlasse und nicht mehr auf den Verstand. Und das wird genauso hammermäßig provozierend sein. Mich hat Gott ganz schön provoziert. Zurück nochmal, die meisten von uns leben dieses Leben, ohne es wirklich zu merken. Und dieses Leben zeichnet sich dadurch aus, dass wir von Gott oft nicht wirklich abhängig sind. Darf ich dich mal fragen, wie abhängig bist du von Gott in deinem täglichen Leben? Versuch dir diese Frage mal ehrlich zu beantworten. Wie abhängig bist du von Gott in deinem täglichen Leben? Und jetzt nicht irgendwelche frommen Antworten. Für die meisten von uns, wir könnten unser Leben eine ganze Weile ohne Gott fristen. Was wir tun, tun wir oft aus eigener Kraft und in unseren Möglichkeiten. Und gerade unser westliches Leben ist durch bestimmte menschliche Erfindungen und Vorkehrungen vor so vielen Eventualitäten so sehr abgesichert, dass es recht lange braucht, bis Gott mal reinkommt. Machen wir uns nichts vor. Es ist auf der einen Seite ist unser Wohlstand ein Segen und Gott möchte uns auch segnen. Gar keine Frage. Aber wir werden auch gleich dazu kommen. Auf der anderen Seite hat uns unser Wohlstand, unser Erfindungsreichtum so weit von Gott entfernt, auch in der christlichen Szene, dass wir eine ganze Weile leben können ohne ihn. Wir können eine ganze Menge beeindruckender, auch christlicher Projekte auf die Beine stellen und brauchen ihn eigentlich gar nicht wirklich dafür. Und das ist der Moment, wo Gott reinkommt, auch in unser westliches Dasein, mit Krisen hier und da, wo er dich an die Wand drückt oder gewissermaßen an einen Abgrund führt, wo du keinen Millimeter Raum mehr zu manövrieren hast. Und Gott sagt, und jetzt? Einmal hat mir ein Pastor erzählt, wir hatten uns, das war vor einem Jahr ungefähr, mal über so eine ähnliche Situation unterhalten, dass ein Gemeindemitglied zu ihm gekommen war und gesagt hat, ich habe jetzt 6 Spezialisten konsultiert, 3 Krankenhäuser aufgesucht wegen meiner Krankheit und keiner kann mir helfen. Ich glaube, jetzt sollte ich langsam beten. Autsch. Wir lachen jetzt so vielleicht auch darüber. Aber wenn wir das zweite Mal hinhören, dann müssen wir ehrlich sagen, da sind wir doch selber zu Hause. Diese Begebenheit kann sich überall zutragen, in anderen Dimensionen, und zeigt eigentlich eine in uns allen gängige Haltung. Ich tue dies, ich tue das, ich tue jenes, ich tue jenes. Und wenn alles nicht funktioniert hat, was ich als Mensch machen kann, jetzt wird es Zeit, dass wir vielleicht mal beten sollten. Amen? Oder ist euch dieses Konzept völlig fremd? Dann kann ich einpacken. Und ich würde sagen, dann predigt ihr weiter, weil dann habt ihr echt was zu sagen. Ne? Aber ich habe gesagt, ich werde euch schocken. Gott hat mich geschockt. Wir helfen uns so lange selber durch unsere Kraft und Möglichkeiten und müssen erst brutal an eine Versagensgrenze geführt werden, bis wir mal auf die Idee kommen, Gott wirklich ranzulassen. Und das Fatale ist, dass wir oft diese Handlungsweisen, uns selber zu helfen, für vollkommen vernünftig halten. Wir glauben, dass das Gott so angeordnet hat. Wir glauben, dass das Gott so aufgebaut hat. Wir werden da auch gleich dazu kommen. Ohne es zu wissen, ist der Verstand ein Teil unseres Gottesdienstes geworden. Und ich gehe noch weiter, ist ein Teil unseres Gottes geworden. Der biblische Kontext ist ein völlig anderer. In 2. Chronik 16,12 heißt es zum Beispiel, und Asa, ein König Israels, wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seines Königreiches und seine Krankheit nahm sehr zu. Doch suchte er auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Vernunft. Ich habe doch Ärzte, Gott hat die Ärzte geschaffen, warum soll ich nicht die Ärzte suchen? Und wenn die Ärzte nichts mehr können, dann kann ich ja immer noch zu Gott kommen. Das hört sich vernünftig an. Sind wir mal ganz ehrlich, das hört sich vernünftig an. Aber in der Bibel steht es nicht im Kontext von Asa, du hast sehr vernünftig gehandelt, sondern es steht als eine Warnung drin. Jeremia 17,5. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch für seinen Arm hält und dessen Herz vom Herrn weicht. Hier ist eine Warnung, wo in unserem Herzen, wenn du in einer Krise, in einer Notsituation bist, dein Fernglas auf Menschen gerichtet ist, auf ihre Ressourcen, auf ihre Möglichkeiten, auf ihre Fähigkeiten, und in deinem Herzen kommt der Herr gar nicht vor. Nochmal, stell dir vor, du kommst in eine existenzielle Krise. Jetzt frag dich mal, was ist das Erste, was in dir hochpoppt? Wenn du ehrlich bist, wer kann mir jetzt helfen? Es sind die menschlichen Lösungen oft. Vielleicht kommt auch Gott irgendwo da drin vor, aber oft mehr unter ferner liefen. Jetzt schauen wir erstmal, welche Optionen können wir denn alle noch ausschöpfen. Und das ist eine Stimme, die dir sagt, das ist vernünftig. Schau jetzt mal, was du tun kannst alles. Und wir beginnen eine Menge Zeit, eine Menge Energie damit zu verwenden, eigentlich uns selber zu helfen. Und Gott steht da und wartet und wartet und wartet und wartet. Gesegnet aber ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist. Der wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln zu den Bächen hinstreckt. Er fürchtet die Hitze nicht, wenn sie kommt. Das ist das, wo Gott sich danach sehnt. Er ist dieser Fluss, dieser Bach, in dem wir unsere Wurzeln haben sollen. Die Hitze ist die existenzielle Krise, die kommt, egal wie sie heißt. Und der Lohn ist, Gott sagt, wenn du in mir gegründet bist, wirst du dich nicht fürchten in der Krise. Das ist die Verheißung, die Gott jedem von uns geben möchte. Es ist die Geschichte, die ich in meiner letzten Predigt sehr immer und immer wieder strapaziert habe. Jesus im Boot, im Sturm. Er schläft auf dem Kissen. Die Jünger sind in heller Panik, schöpfen Wasser, schreien, brüllen umher und wecken ihn schließlich auf. Und Jesus beklagt ihren Kleinglauben. In dieser Krise war die Einladung von Jesus eigentlich an die Jünger, setz dich neben mich, leg dich neben mich, komm in meine Ruhe mitten im Sturm. Das ist eine Einladung, die eigentlich an uns alle ergeht. Gott sagt, ich möchte, dass du im Sturm in das Auge des Sturms hineinfindest. In mir vollkommen zur Ruhe kommst. Freunde, und wenn wir in diesem Leben leben, dann haben wir ein Zeugnis. Und dann haben wir Menschen etwas zu sagen. Es mag cool sein, so, hey, komm an unseren coolen Gottesdienst. Hey, wir haben coole Musik, coole Bands und coole Cola und kalte Cola und dies und das und jenes. Das ist alles schön und das ist auch super und das gehört auch dazu. Aber der Glaube ist primär dazu da, einen Unterschied zu machen. Der Unterschied wird in der Regel gefragt, wenn wirklich Krisen auftauchen, die du als Mensch nicht mehr lösen kannst. Ich möchte hier ein Missverständnis von vornherein ausräumen. Gott hat überhaupt gar kein Problem, wenn wir Ärzte aufsuchen. Überhaupt kein Problem. Du bist kein Ungläubiger, wenn du einen Arzt aufsuchst. Überhaupt nicht. Gott hat ein Problem, wenn er in dieser Reihenfolge von Helfern der Letzte ist. Das ist das Problem. Ist das klar? Ich sage es immer und immer wieder, Gott hat uns die ärztliche Heilkunst geschenkt. Die ist ein Segen, weil wir in vielen Bereichen geistlich noch nicht da sind, dass das, was er uns an Heilung schenken möchte, wir sind noch nicht da angekommen. Viele von uns sind dort nicht angekommen. Und es ist Gnade Gottes, dass er uns Einblicke gibt in die Heilkunst und es Menschen gibt, die hier helfen können. Heute hatte ich ein E-Mail gekriegt von einem Mann, der eine ziemlich schwere Augenerkrankung hat und der hat mir auch gesagt, was soll ich tun? Da gibt es jetzt eine neue medizinische Cure in der Fachklinik. Soll ich da hingehen oder soll ich Gott um Heilung bitten? Sonst ist es so typisch, Menschen kommen zu dir und möchten gerne, dass du für sie eine Entscheidung triffst. Und ich habe ihm gesagt, schau mal, die Frage ist, was ist in deinem Herzen abgebildet? Hast du Vertrauen und glauben, dass Gott dich heilen kann, dann würdest du mich nicht fragen, niemanden. Dann wüsstest du, was zu tun ist. Schadrach, Meschach und Abednego standen vor der Wahl, vor dem König Nebukadnezar niederzufallen, ihn anzubeten oder in den Feuerofen geworfen zu werden. Und was haben sie gesagt? Das ist sehr wichtig. Sie haben nicht gesagt, vielleicht rettet uns unser Gott oder Gott kann uns retten. Sie haben gesagt, unser Gott kann uns retten. Und wenn er es nicht tut, so werden wir trotzdem vor dir und deinem Abbild nicht niederfallen und anbeten. Das ist Glauben. Wenn ich sagen kann, okay, ich stehe jetzt vor der Entscheidung, hier ist eine ärztliche Fürsorge, die mir helfen kann, aber mein Herz sagt, ich glaube, dass Gott es tun kann, dann muss ich selber zu einer vollkommenen Entscheidung kommen, wo ich sagen kann, das kann ich vor meinem Gewissen, vor meinem Herzen, mit mir selber verantworten. Und auch wenn es schief geht, dann tue ich weder Gott dafür blamen, noch irgendjemand anderen. Es ist meine Entscheidung. Dann hast du Glauben. Aber wenn du 1000 Leute fragen musst, Würfel schmeißt und irgendwelche Orakel noch befragst und dann hoffst, dass das Glauben ist, das ist kein Glauben. Ja? So, also es ist überhaupt nichts Übles oder Schlimmes dran, zu einem Arzt zu gehen. Wenn du dafür Glauben hast, ich sage, bet lieber voller Glauben, dass der Arzt eine ruhige Hand am Skalpell hat, als dass du gar keinen Glauben hast und du gehst nicht zum Arzt und bibberst nur vor dir her und du stirbst vielleicht. Weil das ist kein Glaube, der dir hilft. Aber wo wir hinkommen sollten, ist den Glauben zu haben, wo ich in mir eine absolute Gewissheit habe, dass Gott da ist. Aber diese Gewissheit musst du selber von ihm dir schenken lassen. Das ist das, wo du vor ihm stehen musst. Das ist das, wo du lernen musst, ihm von ganzem Herzen zu vertrauen und nicht auf deinen Verstand. Das ist ein Prozess dorthin. Aber Gott hat ein Problem, wenn er der Letzte in der Reihe ist, den wir konsultieren. Ich möchte es in ein Beispiel kleiden. Wer von euch hat Kinder? Jetzt stell dir mal vor, dein Kind ist in einer ziemlich üblen Notlage. Und du hast alle Möglichkeiten, deinem Kind helfen zu können. Und du erfährst jetzt, dass dein Kind zu irgendwelchen Fremden gegangen ist, dort seine Not kundgetan hat und diese Fremden ihm, sage ich mal, auch mit mäßigem Erfolg geholfen haben. Stell dir das mal bildhaft vor, wie würdest du empfinden? Du wärst verletzt, du wärst traurig, du wärst vielleicht sogar entsetzt. Du wirst dich fragen, aber warum bist du nicht zu mir gekommen? Ja, weißt du, ich habe mich nicht getraut. Und weißt du, und ich habe Angst gehabt, dass du mich wegschickst. Und weißt du, ich habe nicht geglaubt, dass du mir helfen kannst. Ehrlich gesagt, Papa weiß noch nicht mal, ob es dich gibt. Aber es ist exakt das, was wir mit Gott tun. Und das ist genau das, worüber das Herz Gottes zutiefst verletzt ist, wenn wir ihn bewusst an die letzte Stelle setzen und das noch für Vernunft halten. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Wir alle sehnen uns nach einer größeren Erfahrbarkeit Gottes im Alltag. Wir sehnen uns nach Zeichen und Wundern, wie wir sie von der Bibel her kennen. Aber unser Kernproblem ist, dass unsere materialistische Prägung unseres westlichen Verstandes und die Fülle der Ressourcen, die wir haben, uns immer weiter davon entfernen, Gottes Hilfe ernsthaft zu suchen. Wir tun es leider oft, wenn wir ans Ende unserer menschlichen Möglichkeiten und Maßnahmen gekommen sind. Und hier setzt eine Forderung an uns ein, wo Gott uns fragt, bist du bereit, auch freiwillig mal auf die ganzen Hilfsmittel, die dir zur Verfügung stehen, zu verzichten und gleich zu mir zu kommen und zu sagen, das andere scheidet aus. Und dann hast du den Krieg mit dem Verstand, wo dein Verstand dir sagt, ja, bist du verrückt, du solltest jetzt das und das und das tun. Jetzt solltest du aber erstmal Möglichkeit A, B und C und D ausschöpfen, bevor du den Herrn belästigst. Hast du das schon erlebt? Ja? Ihr guckt alle ganz entsetzt. Ich glaube ja, ne? Ich möchte auch hier ein Missverständnis ausräumen. Gott will uns nicht im Dauerstress haben. Gott will uns nicht dauernd in irgendwelchen Nöten haben, damit wir in ihm bleiben. Aber es ist eine absolute Realität, dass wenn wir im Überfluss leben, und ich meine hier nicht nur den materiellen Überfluss, auch ein Überfluss an Emotionen, ein Überfluss an Beziehungen, ein Überfluss an einfach allem, dass in solchen Phasen unser Herz extrem schnell sich von ihm entfernt, weil wir ihn eigentlich nicht wirklich brauchen. Ich möchte das an einem Beispiel klar machen, aus 5. Mose 8, 11 bis 14. Dort warnt Gott Israel und er warnt sie schon damals für die Zeit, wenn sie in das Land reinkommen werden und die Fülle haben. Hüte dich, dass du des Herrn deines Gottes nicht vergisst, wenn du gegessen hast, satt geworden bist, schöne Häuser erbaust und darin wohnst, Silber, Gold und alles, was du hast, sich mehren, dein Herz sich alsdann nicht erhebe und du vergessest des Herrn deines Gottes. Warum muss Gott diese Warnung aussprechen? Ich meine, Gott selber hat ja gesagt, ich werde euch segnen in diesem Land. Gott weiß um die Dualität unseres Herzens. Gott weiß um die reale Gefahr, dass wenn Wohlstand in jeder Hinsicht kommt, dass wir ihn vergessen können. Und du in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft, meine fleißigen Hände haben mir diesen Reichtum verschafft. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Viele von uns, das, was wir haben, meinen wir einen Anspruch darauf zu haben, dass es uns gehört. Weil wir sagen, das ist mein Schweiß, mein Einsatz, meine Hingabe und deswegen gehört auch alles mir. Aber Gott korrigiert das und er sagt, ich bin derjenige, der dir die Fähigkeiten gegeben hat. Ich meine, überleg mal, wo du deine Gesundheit her hast, dein Menschenverstand, der dir vielleicht ermöglicht, bestimmte Dinge zu tun, die ein anderer eben nicht tun kann. Es bedarf einer kleinen Verschiebung deiner Biochemie und nichts funktioniert mehr. Es ist der Herr, der dir diesen Segen gibt. Sondern du sollst des Herrn deines Gottes gedenken, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, nicht auf deinen Verstand. Gott möchte, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir auch in der Zeit des Friedens, des Wohlstands und des Wohlergehens an ihn denken. Uns bewusst sind, wo kommt das, was ich eigentlich habe, her? Und wenn die Krise kommt, dass ich mich nicht auf das stütze, was ich habe, sondern er alleine meine Stütze ist. Und deswegen, Gott weiß um dein Herz. Er weiß, wie schnell wir alles vergessen, wie schnell wir uns auf das verlassen, was er uns eigentlich gegeben hat und wie schnell wir diese Dinge zu Göttern machen, die uns helfen. Und deswegen warnt uns Gott, hüte dich. Hüte dich, dass du mich nicht vergisst, wenn es dir gut geht. Hüte dich, das, was zu deinem Wohlstand führt, Talente, Gaben, Beziehungen, Finanzen, was es auch immer ist, zu deinen Göttern zu machen. Ein Gott ist etwas, das dir eigentlich hilft. Manche mögen vielleicht sagen, ja, Moment, Uwe, Gott vergesse ich nie. Ich will noch etwas zeigen. Das jetzt noch nicht, aber es ist in Matthäus 15,8. Jesus sagt, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen. Ich sage dir etwas, du kannst Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst kommen. Du kannst deinen Abreißkalender runterrupfen, den Bibelvers lesen. Und Jesus sagt, es gibt die Realität, dass dein Herz fern von mir ist. Dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Wir können Gott im Mund führen. Wir können eine fromme Sprache haben. Wir können ein frommes Äußeres haben. Aber worum es Gott geht, das schlägt hier drin in deiner Brust, ist dein Herz nahe bei ihm. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Wo dein Herz ist, da ist dein Schatz. Wo ist dein Herz? Und dieses Fernsein von Gott wird in dem Moment offenbar, wenn du in eine ganz reale Krise hineinstürzt, in der unsere natürlichen Kräfte uns nicht mehr weiterhelfen können. Und Gott macht dadurch bewusst, wo du wirklich stehst. Und viele sacken in ein unendlich schwarzes Loch, weil du plötzlich merkst, da ist keine Glaubenssubstanz da, keine erprobte Vertrauenssubstanz. Plötzlich begreifst du, dass dein ganzer Glaube fromme Theorie war, die in Zeiten des Wohlergehens gut funktioniert hat, weil sie niemals erprobt werden musste. Nochmal, Krisen lässt Gott niemals zu, um dich zu verdammen, niemals. Aber sie kommen, damit Gott dir zeigen kann, wo du wirklich stehst. Eine Krise ist eine liebevolle Einladung Gottes, dein Leben zu untersuchen, die Fundamente deines Glaubens zu untersuchen. Mir hat Gott in diesen Wochen gezeigt, er sagt, schau mal hier, morscher Pfeiler, morscher Pfeiler, morscher Pfeiler, oh Gott, hör auf, morscher Pfeiler, Uwe. Ist gut. Was machen wir? Wir ziehen Edelmetall ein. Gold, das siebenfach geläutert ist. Das ist das, was in der Offenbarung heißt, kaufe Gold von mir. Sondern das ist die Prüfung, das Feuer der Prüfungen. Es tut weh, wenn Gott das offenbart. Aber ich sage dir, ertrage den Schmerz. Lauf nicht weg. Hab keine Scham, wenn Gott dir dein wahres Herz zeigt. Gott tut es nicht, um dich zu verdammen oder zu sagen, schau mal, hier geht der Stefan. Uah. Sondern er nimmt dich liebevoll in den Arm und er sagt, schau, lass uns das auswechseln. Ich möchte dir Größeres geben. Gott will jedem von euch Größeres geben. Weightiness, Herrlichkeit. Das Wort Herrlichkeit bedeutet eigentlich Gewicht. Und Gott kann nur mehr Herrlichkeit geben, wenn das Fundament belastbar ist. Viele meinen, sie haben ein Fundament, würde Gott Herrlichkeit draufstellen, es würde einkrachen wie nichts. Und deswegen kommt Gott mit Krisen. Noch einmal, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Und hier stellt sich nun die Frage, wo darf der vertrauende Glauben an Gott beginnen und wo muss ich lernen, meinen gesunden Menschenverstand hinter Gott zu stellen? Das ist die kritische Frage. Wo muss der Verstand aufhören? Was ich hier anspreche, ist ein Krieg. Freunde, es ist ein Krieg. Ein Krieg Gottes gegen unseren menschlichen Verstand. Und das heißt nicht, dass Gott uns verblöden lassen möchte. So stellt ja die Presse, die säkulare Presse, das gerne hin. Christen sind ferngesteuerte, hirnamputierte Idioten, die nur noch so rumlaufen. Dschihad, Dschihad oder irgend sowas. Aber darum geht es bei Gott überhaupt gar nicht. Sondern was Gott uns zeigen möchte, ist, dass unser westlicher Verstand sich so mit ihm vermischt hat, dass eine Mixtur entstanden, die tödlich ist für uns. Und das ist es, was Gott nicht akzeptiert. Und unser Problem ist, wir merken oft schon gar nicht mehr, wenn der Verstand am Werk ist und halten unseren Verstand für eine gnadenvolle Äußerung Gottes. Ich kenne viele Christen, die gesagt haben, ja, der Herr hat uns doch den Verstand gegeben. Ich möchte ein praktisches Beispiel zeigen. Ihr kennt die Geschichte. Jesus erzählt den Jüngern von seinem nahen Tod. Besonders dem Petrus. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen muss, viel leiden und von den Ältesten, Hohenpriestern, Schriftgelehrten getötet werden und am dritten Tage auferstehen würde. Jetzt kommt's. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Da nahm ihn Petrus beiseite, fing an, ihn abzuwehren und sprach, Herr, verschone dich selber. Das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, hebe dich von mir, Satan, du bist mir ein Fallstrick, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. War es nicht logisch, was Petrus getan hat? War es nicht barmherzig? War es nicht gut? Jesus, überleg dir das mal wirklich gut. Müssen wir nach Jerusalem? Wir können doch einfach so weitermachen wie bisher. Wir weichen den Bösen immer wieder aus, versetzen ihnen Nadelstiche. Es gibt doch bestimmt einen anderen Weg. Freunde, ich sage dir etwas, wenn du beginnst, dich mit der Logik einzulassen, die Logik des Verstandes wird dir 1000 bessere Wege zeigen, als das, was Gott dir sagt. Und es ist ein Kampf, wenn du kein einfältiges Herz hast, den du verlierst. Das ist die Wurzel aller Sorgen. Sorgen entstehen dort, wo die Logik anfängt zu argumentieren und nach 1000 Wegen sucht, wie man jetzt das Problem lösen kann. Und Gott sagt, vertrau mir wie ein Kind. Das ist der Weg, geh nicht zur Rechten und nicht zur Linken. Und Jesus sagt knallhart, du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Wir geben sehr oft den Verstand nach, weil es logisch und naheliegend ist und es erscheint dem Fleisch komfortabel. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann werden wir feststellen, dass die Dinge, die Gott tut oder er von uns verlangt, im höchsten Maße unlogisch sind. Frage: Ist es logisch, ein sicheres Boot im Sturm zu verlassen und auf dem Wasser zu gehen? Ist das logisch? Ist das vernünftig? Ja oder nein? Nein. Ist es vernünftig, seinen einzigsten Sohn, den man sich von Gott erbeten hat, demselben Gott zu opfern? Vollkommen unlogisch. Ist es logisch, du bist 30 Jahre Fischer, kennst den See wie deine Westentasche, du kennst jeden Fisch mit Vornamen, du hast den ganzen Tag gefischt, nichts gefangen und dann steht so ein Wanderprediger am Ufer und sagt, hey, werf mal dein Netz auf die andere Seite des Bootes auf, in Ufernähe. Ist das logisch, sowas zu machen? Nein. Aber Petrus sagt, naja, okay, Jesus, auf dein Wort hin. Bist ja ein Lieber, damit du beruhigt bist, wir machen das einfach mal. Ne? Ich kann mir richtig vorstellen, diese gönnerhafte, naja, du kleiner Spinner, aber wir machen das mal, Jesus. Ne? Und das Netz war voll. Es war vollkommen unlogisch. Ist es logisch, eine Armee von 32.000 Mann zu reduzieren, bis nur noch 300 übrig sind, um mit den 300 eine Armee von 400.000 anzugreifen? Ist das logisch? Nein. ist es logisch, in einem Sturm zu pennen im Boot, während das Boot am Abnippeln ist. Das ist vollkommen unlogisch. Ich könnte diese Fragen ewig fortführen. Ich möchte etwas sagen, das Leben mit Gott ist vollkommen unlogisch. Das Leben mit Gott ist vollkommen in Feindschaft gegen deinen Verstand. So, und jetzt haben wir ein Problem, wo wir uns entscheiden müssen. Und Gott wird dir diese Entscheidung leider nicht ersparen. Und was wir gerne gerade in unserer westlichen Welt versuchen, wir versuchen Gott und den Verstand zu harmonisieren. Wir versuchen ja alles zu harmonisieren im Moment. Wir wollen ja alles in Synthese und Synergie bringen. Alles miteinander versöhnen. Und Gott sagt, da ist eine Feindschaft. Da ist eine Feindschaft zwischen dem Verstand und dem Herzen Gottes. Denn der Verstand ist nicht erneuert, der menschliche. Ja. Und der Verstand wird dich immer wegleiten von Gott. Das ist eine sehr harte Botschaft, aber was wir lernen müssen ist, verlass dich auf dem Herrn von ganzem Herzen. Wir müssen diesen Weg finden, wie wir uns auf Gott verlassen. Und das wird ein Weg sein, der manchmal vollkommen gegen dein Gefühl geht. Vollkommen. Wir lesen diese Geschichten, wir finden sie toll, wir finden sie gut. Wir glauben sie sogar mit dem Kopf, aber Freunde, was ist, wenn du selber mitten in der Geschichte drin bist? Was ist, wenn du derjenige bist, zu dem Gott sagt, reduziere deine Armee auf 300 Mann? Was ist, wenn Gott sagt, lass alles an menschlichen Hilfsmitteln beiseite, verlass dich nur noch auf mich? Gott möchte ein Vertrauen in dir bilden, das funktioniert, auch wenn deine ganzen Ressourcen am Ende sind. Und dazu muss er dir manchmal Ressourcen aus den Händen nehmen, aus den Händen schlagen, aus den Händen reißen, damit er deine Aufmerksamkeit kriegt und damit er dich an einen Punkt bringt, wo du nur noch ihn hast und wo er sagt, und jetzt wirst du sehen, wie wir zusammen über dem Wasser laufen werden. Freunde, wenn wir da durch sind, dann haben wir einen Glauben, der ist waterproofed, der ist wasserdicht. Und da möchte Gott uns hinhaben. Es ist ein gefährliches Gebet zu sprechen, Herr, lass mich mehr von dir erfahren, lass mich mehr mit dir erfahren. Gott antwortet früher oder später darauf. Und für deinen Verstand sind die Dinge, die Gott von dir fordert, tödlich. Der seelische Mensch nimmt nichts an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit. Das sagt die Bibel ganz klar. Was Gott von dir fordert, ist in der Regel immer eine Torheit. Und was wir versuchen das dann zu harmonisieren. Und da ist Theologie geboren. Das ist die Geburtsstätte von Theologie. Wir interpretieren, wir harmonisieren, bis alles so glatt und so nett ist, dass es dann irgendwie für den Verstand passt. Und was wir haben, ist ein zahnloser Glaube und ein zahnloser Gott. Eine Religion, die eigentlich keinen interessiert. Wir werden zum Streichelzoo der Gesellschaft und sind noch stolz darauf, dass wir ja niemanden auf die Füße treten. Ich möchte zum Ende der Predigt kurz aufzeigen, woher kommt dieser Krieg zwischen dem Geist Gottes und dem menschlichen Verstand? In Offenbarung 14,8 heißt es, und ein anderer Engel folgte nach, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Wein der Hurerei getränkt alle Nationen. Das Geheimnis unseres Verstandes liegt zum Teil in Babylon begraben. Was ist der Wein der Hurerei und was ist Babylon? Babylon war die erste, zumindest von der Bibel her, genannte große Stadt in der Weltgeschichte. Die Menschen versammelten sich dort, um nicht über die ganze Erde zerstreut zu werden. Und sie begannen dort einen Turm zu bauen, der bis an den Himmel reichen sollte. Ziel dieser Stadt und dieser Versammlung war, von Gott unabhängig zu werden. Ziel war, von Gott unabhängig zu werden. Ziel mit dem Turm war einmal ein bildhaftes Erstürmen des Himmels, zum anderen vielleicht auch eine Intention, Gott, du kannst ja nochmal mit der Sinnflut es versuchen, wir werden uns jetzt dagegen zu helfen wissen. Und das ist diese typische Antwort des Menschen, mit dem Verstand auf Gott zu antworten. Die Stadt wurde zwar durch die Sprachverwirrung dann verlassen, aber der Geist dieser Stadt lebte von Generation zu Generation im Menschengeschlecht weiter. Und die Bibel bezeichnet diesen beherrschenden Geist dieser Stadt als einen Geist der Hurerei. Was bedeutet Hurerei im biblischen Sinne? Hurerei im biblischen Sinne hat Gott immer gebraucht, wenn Israel von ihm abfiel und anderen Göttern nachlief. Wenn Israel sein Heil bei anderen Göttern suchte. Wenn wir also hier lesen, dass Babylon die Welt oder die Nation mit dem Geist der Hurerei getränkt hat, dann ist hier primär gemeint, hier ist eine geistliche Haltung. Das Dominieren dieser Stadt ist ein Geistesbild, eine Geisteshaltung, die uns von Gott wegzieht und zu anderen Göttern hinzieht. Dass wir unsere Hilfe von anderen Göttern erwarten. Und diese Götter heißen heute natürlich nicht mehr Baal oder Astarte, sondern diese Götter haben andere Namen. Verstand, Vernunft, Geld, Mammon, Materialismus und Wissenschaftlichkeit, die sich in ihrer Absolutheit gegenüber Gott aufbläht. Eine Wissenschaftlichkeit, von der ich sage, die Gott ausschließt. Nochmal, wir sind nicht gegen wissenschaftlichen Fortschritt. Gott schenkt wissenschaftlichen Fortschritt. Das ist ein absoluter Segen. Aber wenn Wissenschaft dazu benutzt wird, um zu sagen, Gott gibt es nicht und wir brauchen ihn nicht, dann ist sie etwas, das konträr gegen Gott steht. Wenn Wissenschaft beginnt, den Platz Gottes einzunehmen, dann haben wir ein Problem. Wir sehen diesen Konflikt in der Gesellschaft im Moment immer stärker nach oben kommen. Und die Gemeinde merkt oft gar nicht, wie tief diese Götter in ihrem Leben sind. Wir merken oft nicht, wie tief diese Götter in unserem Leben sind, wie sehr wir verwurzelt sind. Paulus sagt was Interessantes. Wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr. Denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. So, nochmal, was ist die Hure im modernen Übertragungsfaktor Babylon? Es ist diese Geisteshaltung, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, nicht auf deinen Verstand. Es ist unser Verstand, der den Platz Gottes einnimmt. Es ist der Moment, wo du glauben möchtest und du kannst es nicht, weil tausend andere Dinge in deinem Kopf da sind, die dir sagen, nein, mach erst dies, mach dies, mach dies, mach dies. Handle bitte nach der Logik, nach der Vernunft und nach dem Verstand. Und der Verstand sagt dir, verlass dich nicht auf Gott. Das ist das, was wir am Anfang ein bisschen ironisch genannt haben. Verlass dich auf deinen Verstand von ganzem Herzen. Und wenn er und deine Ressourcen dir nicht mehr weiterhelfen können, dann kannst du ja beten. Aber dann ist es eh zu spät. Gottes Ruf an uns ist sehr klar. Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel rufen, die schrie, verlass die Stadt, mein Volk, komm heraus, damit du nicht in ihren Sünden verstrickt wirst, an ihren Plagen nicht teilhast, denn ihre Sünden türmen sich hinauf bis zum Himmel und Gott wird sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Gott sagt, verlass dieses Wertesystem. Babylon repräsentiert das Werte-, Glaubens- und Wirtschaftssystem dieser Welt ohne Gott. Und ob wir es wollen oder nicht, wir leben in diesem System. Gott hat uns da reingesetzt. Wir können die Welt nicht verlassen, aber Gott sagt, du kannst diese Welt geistlich verlassen. Du bist frei geworden, nicht mehr so zu denken, wie diese Welt denkt. Ja? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir können anders denken. Wir haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern wir haben den Geist aus Gott empfangen, sodass wir wissen können, was das Herz Gottes möchte. Und das ist das, was der Gemeinde oft nicht bewusst ist. Wir haben den Geist der Welt immer noch in uns. den Geist der Vernunft und des Verstandes. Und das ist der Grund, warum wir oft im Glauben nicht durchbrechen. Weil wir so voller Zweifel sind. Weil wir so viele andere Möglichkeiten unterhalten und entertainen in unserem Leben. Wir füllen uns auch so sehr mit diesem Geist, mit diesem Zeitgeist. Und wir wundern uns, dass der Glaube in uns nicht wirklich wachsen will. Was bedeutet das praktisch? Wir leben zum Beispiel im Bereich unserer Finanzen oft nach diesem System. Wir wollen für unser Geld einen maximalen Ertrag erzielen. Also legen wir dem Verstand gemäß sinnvoll an. Aber was ist das System, in dem wir uns bewegen? Das System Babylons ist zum großen Teil auf Habgier ausgebaut. Die Bibel warnt uns davor. Die Bibel warnt uns, dass wir uns mit diesem System vermischen sollen. Aber der Verstand sagt, ja, aber es ist doch okay, es ist doch gut, es ist doch in Ordnung. Und was sagt der Engel? Geh hinaus aus ihr, dass du an ihren Plagen keinen Anteil hast. Gott beginnt schon jetzt, dieses System zu richten. Denk mal an diesen riesigen Crash in den USA im Moment. Und das sind die ersten Ausläufer. Und Gott warnt uns, er sagt, geh raus aus diesem System. Ich werde nächsten Sonntag intensiver darauf eingehen, was bietet uns Gott für Alternativen an. Nur so viel. Es ist interessant, warum sagt Jesus so provokant, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo was kommen? Die Motten? Was noch? Was noch? Na komm, ihr seid doch Christen. Diebe. Motten, Rost und Diebe. Und dir deine Schätze wegnehmen. Sammel dir stattdessen Schätze im Himmel, wo niemand nachgrabt. So, was bedeutet das konkret? Wir sind Weltmeister darin, auch hier, diese Verse werden von uns harmonisiert, theologisiert, nett gemacht, bis sie keine Bedeutung mehr haben. Und dann wenden wir uns der Welt zu und leben mit der Welt und wundern uns, wenn Dinge schief gehen. Aber Gott tut es nicht, um uns zu verdammen und zu richten. Es ist Liebe, die kommt. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in so einer Krise bist, Gott liebt dich. Gott möchte dir helfen. Es ist ein Turning Point in deinem Leben, wo Gott sagt, jetzt kehren wir um. Und du wirst sehen, wenn du mir vertraust, werden die Dinge anders laufen. Und Gott, die Bibel sagt, dass der Fresser zurückzugeben hat, was er uns gestohlen hat. Und dann wird Gott sagen, jetzt werde ich dir zeigen, wie du in Zukunft anders investierst. Dasselbe gilt für viele, viele andere Bereiche. Ob das emotionale, gesundheitliche, andere Krisen sind, unbewusst gehen wir sofort ins babylonische System rein. Wir verlassen uns von ganzem Herzen auf dieses System und nicht auf den Herrn. Und wir wundern uns, dass nichts passiert. Ich möchte abschließen. Vielleicht kann die Band schon mal auf die Bühne gehen. Ich möchte mit dem Gleichnis der 10 Jungfrauen diese gewissermaßen Einleitung abschließen. Dann wird das Himmelreich gleich seien 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen aus dem Bräutigam entgegen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Öl steht zum einen für den Geist Gottes, Öl steht zum einen für Gottes Erfahrungen, für Nähe zu Gott, für Gemeinschaft mit ihm. Machen wir zurück eins. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht erhob sich ein lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen, sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht zum Kaufmann und kauft für euch selber. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Freunde, da ist eine Zeit, von der ich glaube, dass wir in ihr Leben, eine Zeit der Dringlichkeiten, der wir sind, wo Gott stärker anklopft und zu seiner Gemeinde auch sagt, zu seiner Braut: Mach dich bereit. Es ist eine Zeit, in der wir mehr und mehr erfahren, wie wichtig es ist, unser geistliches Haus zu ordnen. Wir werden als Gemeinde in eine Krise hineinkommen am Ende der Zeit, in der wir diesen Glauben haben müssen. Und davor werden viele von uns in einzelne Krisen hineingeführt, wo du Glauben haben musst. Und Gott sagt, jetzt ist die Zeit, Öl zu sammeln. Du kannst nicht erwarten, dass, wenn die Krise da ist, dass ein anderer für dich glaubt. Du kannst nicht erwarten, dass ein anderer es dann für dich richtet. Du kannst nicht erwarten, dass, wenn kein Glaube da ist, dass du das Herz Gottes erreichst. Die Tür ist zu. Nicht, dass Gott voller Erbarmen wäre, aber es geht um den Moment, der vorbei ist, wo du einen Verlust wirklich hinnimmst. Und das ist eine ernste Botschaft. Am Anfang mögen diese Verluste noch klein sein und verschmerzbar sein. Aber die Krisen nehmen an Intensität zu, die Prüfungen auch. Ich möchte nochmal sagen, es geht, ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, für was ihr existiert und lebt. Ist der Himmel für euch ein Spielplatz, ein netter Ort oder etwas, mit dem ihr vielleicht gar nicht wirklich rechnet? Du bist berufen, ein König und ein Priester zu sein in Ewigkeit. Neben ihm zu sitzen und mit ihm zu regieren und zu herrschen. Du lebst nicht, um deinen Job proper zu machen. Du lebst nicht, um deinen Haushalt super zu ordnen. Du solltest diese Dinge tun im Hinblick auf dessen, was einmal sein wird. Wer im Kleinen treu ist, wird auch im Großen treu sein. Aber selbst in deiner kleinen Arbeit solltest du wissen, ich tue sie, weil ich einmal über ein Königreich gesetzt sein werde. Ich tue sie, weil ich einmal Priester sein werde in Ewigkeit. Ich werde neben meinem Vater auf dem Thron sitzen. Und deswegen bringt Gott dich in Prüfungen hinein. Prüfungen, die dich manchmal bis an den Rand bringen. Aber Gott sagt, in diesen Prüfungen wirst du stärker und stärker werden. Aber es ist eine reale Dimension auch, dass wir in diesen Prüfungen durchfallen können. Wenn wir uns weigern, in der guten Zeit Öl zu sammeln. Sprich, zu lernen. Wenn wir Krisen nur benutzen, um eben mal schnell durchzukommen. Gott, hilf mir, dass ich schnell durchkomme. Und in seinem Erbarmen wird Gott irgendwas tun, aber irgendwann kommt die finale Krise und sie haut dich um, weil du nichts gelernt hast in den anderen Krisen. Ich möchte dich ermutigen, heute Abend, wenn du in einer Lebenskrise bist, nimm sie an als etwas, wo Gott dir etwas beibringen möchte. Ich möchte dich bitten, schließ mal deine Augen. Vater, ich bete jetzt, dass du besonders zu denen sprichst, die sich in Krisensituationen befinden. Seien es nun schwere, mittelschwere oder kleine Krisen. Vater, ich bete, dass du jetzt in diesem Moment uns wirklich eine Offenbarung gibst, dass dies ein Moment ist, in dem wir wachsen dürfen. Vater, zeig uns, dass wir nicht verzweifelt versuchen, aus dieser Krise herauszurennen und egal wie gerettet werden, sondern dass wir in diesem Moment dich fragen, Vater, was willst du von mir? Was soll ich lernen in diesem Moment? Was ist es, das du mir zeigen möchtest? Und ich möchte dich ermutigen, als zweites zu sagen, Gott, lass mich nicht eher raus aus der Krise, als bis dass ich alles gelernt habe. Alles gelernt habe. Der Herr wird nicht zulassen, dass diese Krise dich umbringt. Aber wenn du so mit ihm kooperierst, wirst du stärker und stärker und stärker daraus hervorgehen. Und jede weitere Krise, die kommt, wird dich vorbereitet finden, weil du Öl hast, Reserveöl hast. Und du wirst merken, die Krisen werden kürzer, sie werden leichter. Obwohl sie größer werden, werden sie leichter. Und du wirst merken, es wird die Zeit kommen, wo du in der Krise in deinem Lebensboot auf einem Kissen liegst und schläfst. Und wo Menschen dich fragen werden, wie kannst du nur so ruhig sein? Und du wirst sagen, mein Gott ist für mich. Wer kann gegen mich sein? Und es wird kein frommer Spruch mehr sein, sondern es wird eine Realität sein für dich. Und du wirst zu jenem Felsen, der unbeweglich ist. Denn wir haben ein unbewegliches Reich empfangen. Vater, und wir beten, dass du uns heute Abend salbst mit dieser Salbung, Vater. Vater, lehr uns in den kommenden Wochen und Monaten hineinzugehen in diesen Kampf. Dass wir uns auf dich verlassen von ganzem Herzen und nicht mehr auf unseren Verstand. Lehr uns zu unterscheiden, Vater, was von dir kommt und was von unserem Verstand kommt. Lehr uns eine Kühnheit, Vater, die weit über das hinausgeht, was wir bisher gelebt haben. Danke, dass du uns in Prüfungen niemals überforderst, Vater. Dein Wort sagt, dass du die Prüfungen so gestaltest, dass wir sie bestehen können. Jesus, und wir steuern auf dein Kommen zu, auf dein Kommen. Und wir wollen bereit sein. Vater, unsere Lampen sollen hell brennen. Je dunkler es um uns herum in dieser Welt wird, Vater, umso heller soll unser Licht leuchten. Herr, dass Millionen von Menschen durch deine Gemeinde noch zu dir finden. Lass uns ein Licht werden, Vater, das real und echt scheint. Herr, dass Menschen zu uns kommen und sie finden nicht nur ein nettes theoretisches Konzept über das Christsein, sondern eine Realität, die tragfähig ist. Eine Realität, die Früchte hat. Eine Realität, die Früchte hervorbringt. Amen. Ina.